Hopes and Fears, Part 4 von Maria Baptist. Die ist jetzt hier Gast im Studio bei uns bei Radio 3. Du hast gerade schon erzählt, dass das aufgenommen wurde live in der Elbphilharmonie in Hamburg.
Genau, letztes Jahr im März hatte ich dort meine Premiere und mein Konzert haben wir aufgezeichnet und das wurde dann im September letzten Jahres als Doppel-Live-Album veröffentlicht und daraus haben wir halt jetzt den einen Teil gehört.
Und war das was Besonderes für dich auch, Elbphilharmonie und dann auch gleich live?
Auf jeden Fall, es war wirklich Wahnsinn. Also ich wusste natürlich, der Mythos eilt der Elbphilharmonie natürlich voraus. Ich wusste um die fantastische Akustik, aber als ich dann letzten Endes da war, mich eingespielt habe an einem wirklich unglaublich tollen Flügel, das war wirklich ein großer Highlight für mich, muss ich sagen. Also mit der Atmosphäre, mit dem Publikum, der Raum, das war Wahnsinn.
Und wie schön, dass wir es ein bisschen nachempfinden können mit dem Album. Klavier-Solo, das ist ja nur eine Facette von dir, aber fangen wir doch mal mit dem Klavier an. Mhm. Du hast schon als Kind Klavier gespielt und dann lese ich, mit 11 Jahren schon komponiert. Also das ist ja unglaublich. Was für eine Bedeutung hat das Klavier für dich?
Das Klavier ist natürlich mein Zentrum. Als ich quasi gerade laufen konnte, ich komme aus einer Musikerfamilie, hatte ein Klavier zu Hause, ein Instrument, wollte ich da ran. Und das war immer eine große Faszination für mich. Also meine Eltern mussten mich auch nie zum Üben zwingen. Ich hatte einfach immer Lust, wollte spielen und habe standardmäßig eine klassische Klavierausbildung genossen. Und dann irgendwann so mit 13, 14 habe ich aber so einen Puls gespürt, so einen inneren Drang. Also ich habe mich hingesetzt, ich konnte frei einfach am Klavier spielen, fantasieren. Also es zog mich dann in den Jazz so in dem Alter und dem bin ich dann auch weiter gefolgt, aber parallel immer weiter auch in der klassischen Ausbildung dran geblieben.
Ja, habt ihr denn zu Hause Jazz gehört? Was habt ihr denn gehört? Was war das für Musik?
Also wir hatten so ein paar Platten. Mein Vater besorgte mir Keith Jarrett, das legendäre Köln-Konzert. Ich bin ja in der DDR groß geworden. Es war also gar nicht so einfach, an gute Aufnahmen ranzukommen. Aber das hatte ich und das hat mich fasziniert. Das fand ich grandios. Und mein Vater konnte als Musiker dann auch in den Westen reisen und er kaufte mir dann von Keith Jarrett vom Trio eine Platte. Und das fand ich auch unglaublich. Ich habe dann selber Dave Brubeck viel gehört, Chick Corea. Also das waren so meine ersten Influences. Miles Davis auch. Und das waren halt alles Sachen, die mich wahnsinnig begeistert haben und wo ich gemerkt habe, da hat mein Herz einfach höher geschlagen immer schon.
Ja, und dann, du hast ja schon gesagt, du hast auch eine klassische Ausbildung gemacht. Die hast du aber, also wenn ich es richtig verstehe, hast du an der Hans Eisler studiert und bist dann 93 nach New York gegangen.
Genau,
die großen Schwester in Sachen Jazz.
Ja, ich wollte ins Herz des Jazz und habe mein Studium in Berlin unterbrochen und bin nach New York und habe dort Klavier und Komposition studiert. Und das war natürlich eine Riesenerfahrung für mich. Also ich war 2 Jahre in New York. Ich war die erste ostdeutsche Studentin dort an der New School, wo ich studiert habe. Das war Wahnsinn. Also das hat wirklich für mich nochmal ganz andere Welten und Dimensionen in meiner künstlerischen Entwicklung geöffnet.
Ich stelle mir das aber auch irgendwie einschüchternd vor. Nach New York noch gar nicht fertig studiert, aber nach New York, da wo die ganzen großen Musiker sind und wo die Szene ja wirklich sehr lebendig und
ja,
also nicht ganz einfach
ist. Ich bin aber kein Mensch, also ich bin neugierig aufs Leben. Also das war ich schon immer und ich habe das einfach genossen, habe mich da in den Schmelztiegel geschmissen und wollte das einfach alles erleben und aufsaugen, wie so ein Schwamm. Und diese Neugierde, die hat mich bestärkt und da bin ich immer weiter vorangegangen.
Und dann bist du zurückgekommen und hast nochmal weiter studiert, auch Komposition?
Genau, dann habe ich klassische Komposition in Berlin an der Eisler studiert und das ist ja auch der Studienbereich, der Fachbereich, in dem ich heute als Professorin arbeite.
Also wirklich ein Kreis haben sich geschlossen, aber da sind wir noch lange nicht zu Ende, ne? Da kommen noch so viele andere Sachen. Ganz kurz nochmal zu New York und Berlin. Also du hast ja schon auch dann einen Vergleich. Da wird ja immer gesagt, in New York, wenn man es da schafft, dann schafft man es überall. Aber ich finde ja, die Berliner Jazz-Szene hat sich in den letzten 15, 20 Jahren auch total interessant entwickelt. Ist das annähernd so oder ist das wirklich immer noch die kleine Schwester?
Nee, das hat sich schon sehr verändert. Also das Leben auch in Berlin, es ist wahnsinnig pulsierend hier. Hier ist sehr viel Kreativität da. Man kann sehr viele künstlerische Sachen umsetzen, Visionen umsetzen. Also das war für mich dann letzten Endes auch in den 90er Jahren auch schon die Entscheidung, dann gehe ich nach Europa zurück und mache hier meine Projekte, kann hier kreativ arbeiten und also diese Mischung aus beiden Welten ist für mich ideal. Und Berlin, sagt man ja mittlerweile, ist wirklich so Jazz-Hauptstadt Europas. Und ich denke, da ist wirklich was dran.
Kommen wir nochmal auf die beiden Welten. Das finde ich ganz interessant, weil du ja auch diese zwei Welten, Klassik und Jazz, total schön verbindest. Also dein Stil wird ja gerne mal verglichen mit Keith Jarrett. Aber dann wird auch gesagt, du hast auch durchaus einen eigenen Stil. Mhm. Und das so, ist das diese Verbindung von Klassik und Jazz? Ich erlebe das bei Klassikmusikern jetzt ab und zu, dass die auch so in Richtung Jazz gehen. Mhm. Andersrum ist es vielleicht.
Ja, ich denke, also öfter. Das ist das eigene Schaffen, der eigene kreative Prozess ist natürlich was lebt durch die Einflüsse, die kommen, aber da ist natürlich, sagen wir mal, um jetzt eine eigene Handschrift zu entwickeln, das ist nur bedingt steuerbar. Und für mich ist es so, ich suche mir aus beiden Welten, die ich wirklich sehr inhaliert habe, für mich das Optimum heraus, um meinem künstlerischen Ausdruck einfach einem Pfad zu folgen. Und so ist letzten Endes meine Musik immer natürlich auch so ein Prozess, der sich bewegt, ne? So ein Organismus. Das ist ja nichts Statisches und so kommen wieder neue Einflüsse hinzu und dann mache ich wieder was in eine andere Richtung.
Du machst aber auch schon mal was mit Mozart, was dann irgendwie im Jazz endet.
Ja, genau. Ich hab selber ein Mozart-Klavierkonzert gespielt und mit einem sinfonischen Orchester. Und dann war der Wunsch, ich sollte den zweiten Satz doch nicht im Original spielen, sondern was für mein Jazz-Trio komponieren. Und das habe ich gemacht. Und diese Fassung habe ich zum Beispiel jetzt auch für mein Jazz-Orchester dann umarrangiert. Also da ist dann auf jeden Fall ein Hauch Mozart drin.
Und sonst spielt ja Bach wahrscheinlich eine große Rolle in deinem Leben, oder? Ja. Wie oft begegnest du Bach?
Also Johann Sebastian Bach begegne ich täglich, weil ich in meiner Klavierroutine, in meinem Übungsprozess auf jeden Fall Bach drin habe, jeden Tag.
Jeden Tag?
Ja, das ist für mich die Essenz, für mich, also um mich zu zentrieren und einfach zu spielen und in die Klangwelt zu kommen, ist das für mich essentiell. Und ich komponiere halt zum Beispiel auch Fugen, das ist Teil meines kompositorischen Schaffens. Und da ist natürlich Bach der große Pfeiler.
Wir haben schon gerade immer so zwischendurch mal gehört, also es gibt Big Band, es gibt ein Orchester, es gibt ein Quintett, es gibt ein Trio, du spielst Solo und du hast gerade im April, also jetzt gerade vor 2 Wochen, kann man sagen, 10 Jahre und 100 Konzerte, Maria Baptist Orchestra, Uraufführung der Jazz-Symphonie Nummer 1, gefördert vom Berliner Kultursenat, gefeiert. Kannst du uns kurz was zu diesem Projekt erzählen?
Ja, das war wirklich wahnsinnig spannend. Dankenswerterweise hat die Berliner Senatsverwaltung das unterstützt. Ich hatte schon lange eine Vision, eine Jazz-Symphonie für mein Jazz-Orchester zu schreiben. Und das ist jetzt passiert, das ist gelungen. Also die Uraufführung war jetzt am 5. April. Und man muss sich das so vorstellen, also meine Jazz-Symphonie Number 1 ist klassisch gebaut, also hat 4 Sätze nach Tradition, also ein Andante, ein Allegro, ein Scherzo, ein Rondo-Teil. Aber natürlich, die Klangebene ist sowohl sinfonisch als auch jazzig. Also es gibt Improvisationsstrecken und die thematischen Verknüpfungen der Symphonie sind wirklich durch das gesamte Werk hindurchgezogen. Also es ist wirklich eine sehr interessante Mischung aus den beiden Klangwelten. Und ich muss sagen, es kam wirklich sehr, sehr gut an. Also wir werden es im Dezember wieder aufführen.
Wann? Wo?
Im Schlot wieder am 5. Dezember im
schon mal merken.
Rahmen unserer monatlichen Konzertreihe dort mit meinem Jazzorchester.
Ah, sehr gut. Schon mal vormerken, 5. Dezember. Das hört sich wahnsinnig spannend an. Frauen im Jazz, das sind oft Sängerinnen. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Instrumentalistinnen. War das jemals für dich irgendwie ein Thema oder bist du da einfach durch deine Lust am Klavierspielen rangegangen, ohne dieses Frauenmann?
Für mich persönlich, muss ich sagen, war das nie ein Thema. Also Musik war für mich immer mein Leben und ich hatte ja eingangs erwähnt, ich komme aus einer Musikerfamilie. Das heißt, Musik war immer um uns herum und um mich herum. Und ich hatte so einen starken Drang, einfach mich mit Musik zu beschäftigen und zu forschen, zu schreiben, zu komponieren, Klavier zu spielen. Natürlich, dann wird man ein bisschen älter und sieht um sich rum, es ist natürlich einfach nach wie vor im Instrumentalbereich eine Männerdomäne, aber es wird ja besser. Es kommen immer mehr Frauen dazu und woran es oft natürlich auch in der Vergangenheit jedenfalls gescheitert ist, dass nicht genug Vorbilder da sind. Und ich erlebe sehr viele junge Frauen, die dann auf mich zukommen und sagen, Mensch, das ist ja super cool, was du machst. Und die dann sozusagen das als Inspiration nehmen, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr essentiell, dass es gelebt wird.
Auf jeden Fall.
Und dann verschieben sich auch die Statistiken.
Ja. Und du bist ja Vorbild in so vielen Bereichen als Solistin. Du hast eine Big Band, Orchester, Quintett und Trio. Mit dem Trio spielst du morgen im B-Flat. Auf was kann man sich da freuen?
Ja, das ist eins der wenigen Konzerte gerade, weil meine Schwerpunkte momentan eher auf Solo- und Jazzorchester liegen. Aber ich freue mich sehr auf mein Trio-Konzert mit meinen langjährigen Kompagnons Heinz Litius und Fabian Timm, die auch die Rhythmusgruppe von meinem Jazzorchester wiederum sind. Und wir haben das Programm The Trio Works mit einem schönen Querschnitt verschiedenster Trio-Kompositionen von mir. Ein Stück ist ganz neu im Programm, das ist halt eine Fuge, die ich im Original für mein Jazzorchester geschrieben habe und die wir jetzt in der Trio-Version morgen Abend präsentieren werden.
Also da können Sie sich drauf freuen, morgen Abend, nämlich im B-Flat Jazz Club in Berlin-Mitte. Die Tickets dafür kosten 20 oder mäßig 15 Euro. Maria Baptist Trio, The Trio Works. Maria, schön, dass du da warst und uns hier auf Radio 3 besucht hast und über deine...
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, ja. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr interessant, sehr schön, dass du da warst. Und wie gesagt, morgen Abend, 21 Uhr im B-Flat Jazz Club, Maria Baptist Trio.